strahlen wie manche andere, die heute auf der Kanzel steht und vor den Leuten ist, vor der grossen Herausforderung, was du erzählst, nachdem man schon 2000 Mal Pfingsten gefeiert hat und mehr, was du erzählst, was wirklich auch packen kann, was bewegen kann, wo man nicht einfach schon nach dem zweiten Satz einschläft, weil man weiss, was der Rest ist. Und einmal mehr lade ich euch ein, die Geschichte, die ihr kennt, zu vergessen, was ihr schon x-mal gehört habt, zu vergessen und euch so zurückzuversetzen in die Zeit, wo die Jünger waren, nachdem sie mit Jesus zusammengelebt haben, all die wunderbaren Sachen können erleben konnten, die er gemacht hat. Nachdem sie müssen miterleben, wie er am Kreuz gestorben ist. Und euch so probiert euch mal die Zeit hineinzuversetzen, dass der, wo du deine Hoffnung, wo du dein Leben, wo du alles gibst für ihn, plötzlich nicht mehr da ist. Und wir haben die Geschichte auch schon gehört und wo der wieder da ist, noch einmal zurückkommt, aufersteht. Und sie vielleicht noch einmal, ich stelle mir so vor, noch einmal sagen, oh, jetzt haben wir ihn wenigstens wieder. Und es ist wieder nur noch einmal für eine kurze Zeit, wo sie ihn haben und dann ist er wieder weg. Und er geht nicht einfach weg und das wäre so der Moment, wo ich wie still habe und euch mal so probieren, in die Situation zurückzuholen. Stell dir vor, der Mensch, der Gott, den du angebetet hast, ist einfach weg und er sagt, wartet, ich schicke dir euch noch einen, aber wartet jetzt. Also reise nicht, weiss nicht was vom Zaun, sondern wartet einfach, ich schicke dir euch einen. Und sie haben gewartet, sie sind zwischen ihnen zusammengekommen und weiss nicht, wie intensiv und wie leidenschaftlich, Gesundheit, wie intensiv, wie leidenschaftlich sie die Zeit gelebt haben, wie es ihnen dann gegangen ist. Wenn ich mich so in die Situation hineinversetze, stelle ich mir vor, das war nicht eine Zeit, wo man Halleluja hat gesungen hat, weil es einem super gegangen ist. Es war nicht eine Zeit, die erfüllt war, sondern eher eine Zeit, die spannungsvoll war, wo man nicht gewusst hat, ja, jetzt kommt einer, wer kommt der? Oder? Und ich stelle mir vor, dass sie so auf einen Ersatzheiland gewartet haben. Ja, wenn Jesus ihnen sagt, ich schicke euch einen, der euch tröstet, einen, der euch erinnert. Und zumindest wieder etwas, das man haben kann, oder etwas, das man sieht, etwas, das da ist. Und sie sind den Pfingsten zusammengekommen, nicht weil sie wussten, so ändert, jetzt geht dann wieder die Post ab, sondern sie sind den Pfingsten zusammengekommen, weil man das immer gemacht hat. Weil man, wie Margit hat gesagt, weil man sich eben daran erinnert, was eigentlich der Mose für das Volk da hat, weil man sich daran erinnert, was hat Gott mit dem Mose gemacht. Und darum haben wir die Gesetzestafeln gemacht und darum haben wir den Berg Sinai gemacht, weil man muss etwas sehen, man muss etwas spüren, man muss etwas in den Händen haben. Und dann am Pfingsten haben sie eben die Guetzli in den Händen gehabt und haben sich daran erinnert, ja, was passiert ist vor langer, langer Zeit, wie Gott dem Volk begegnet ist, wie Gott dem Mose begegnet ist auf dem Berg. Und die Sinnbild, die sie hatten, haben ihnen geholfen, ihre Geschichte zu erinnern und ihre Geschichte nicht zu vergessen. Und zurückzuerinnern, was Gott alles da hat. Und dann kommen natürlich die grossen Namen wie Mose und Abraham. Und dann kommen die Geschichten von Elia, dann kommen die Geschichten von Josua, von Gideon und. All von diesen grossen Gottesmannen, die Geschichte geschrieben haben mit dem Gott und mit dem Volk. Und sie kommen zusammen und jetzt passiert etwas, was sie nicht kennen. Und es ist noch speziell, wenn man Umfragen macht, dass alle Jahre macht irgendjemand wieder so eine Umfrage über das christliche Fest. Und erstens mal weiss kaum jemand, dass Pfingsten ein christliches Fest ist, wenn man so auf der Straße fragt. Und die noch wissen, dass christliches Pfingsten ein Fest ist, haben die meisten keine Ahnung, warum und wieso. Und in dem Sinne hat das christliche Fest bei den Nicht-Christen eigentlich höchstens eine Bedeutung, es gibt frei. Aber mehr interessiert gar nicht so. Und warum interessiert nicht mehr? Warum hat die Pfingsten nicht mehr Bedeutung? Und mir ist es so bewusst worden in der Vorbereitung, dass wir auch Pfingsten auch nicht richtig erkennen. Dass wir gar nicht schnallen, was den Pfingsten eigentlich alles passiert ist. Weil wir lesen einfach so die Geschichten, aber Jesus ist gekommen und gegangen und dann ist der Heilige Geist gekommen, dann ist die Geschichte weitergegangen, dann hat es die Gemeinde gegeben. Okay, der Petrus weiss man vielleicht noch ein bisschen, aber das war es dann. Aber was eigentlich dort grundlegend passiert ist, möchte ich euch heute ins Herz legen. Und es muss natürlich auch ein bisschen sein, dass wir den Bibeltext dazu lesen, dass ihr den vielleicht noch mal lesen. Vielleicht lesen ihr ihn gar nicht mehr, weil ihr ihn schon kennt. Ich würde euch einladen, heute ihn noch einmal mit mir zusammen zu lesen. Das ist hier nicht ganz ein Teil davon, dass wir uns so wirklich in die Zeit zurückversetzen können. Okay. dort noch schnell unterbrechen. Ah, warte, ich habe da Excuse. Vielleicht wäre es interessanter als das, was ich da erzähle. Gell? Das ist der erste Teil aus der Apostelgeschichte. Ich lese laut und bitte euch, da mitzulesen. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Und gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in ihrer eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier, sowohl solche, die von Geburt an Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache und den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Was soll das bedeuten? Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen. Ich weiß nicht, ob du für die eine Antwort hast gekommen. Was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten, wenn plötzlich Fremdsprachen kommen? Wer von euch hat nicht auch schon geträumt, er wäre dort dabei gewesen und er hätte so die Fremdsprache einfach so überkommen und er könnte in der Sprache reden, oder? Die er bis jetzt nicht gelernt hat. Ich bin ja mal einer von denen. Und dann ist es schon noch gäbig, oder? Und einfach macht Deck und er kannst die Sprache, oder? Ohne, das musst du Vokabeln büffeln und, kannst die einfach, oder? Aber es geht glaub, nicht so sehr um Fremdsprache, es geht noch um viel mehr. Und wenn wir so die Zeit anschauen, zu den Jüngern schauen, Jesus war weg, gesagt, er ist gestorben, er ist in den Himmel gegangen und er hat gesagt, er soll warten und sie haben gewartet. Sie haben wirklich gewartet. Und Pfingsten, sie sind wieder zusammengekommen, weil sie regelmässig sind zusammengekommen, einfach zum Beten und zum Singen. Das hat zu ihrem Alltag gehört, zu ihrem Leben gehört. Und jetzt kommt eben der, wo Jesus davon erzählt hat. Aber das schnallen sie natürlich nicht gerade im Moment. Sagen, ach, das ist der, wo Jesus gesagt hat, sondern es passiert einfach mal etwas. Oder? Es erhudelt sie, es schüttelt das ganze Haus. Und es erhudelt sie so, dass sie ringsherum all die Tausenden von Leuten, die dort sind, gemerkt haben, dort geht die Post ab, dort müssen wir her, dort passiert etwas, wo wir wieder dabei sind. Und an diesem Tag wird alles anders. Alles wird anders an diesem Tag. Und noch einmal startet Gott einen neuen Zeitabschnitt, eine neue Epoche von dort an. Was ist das Neue daran? Was wäre anders, wenn wir Pfingsten nicht hätten gehabt, wie sie es dann nicht hatten? Was wäre anders, wenn Gott den Geist nicht ausgossen hätte? Sie kommen den Pfingsten zusammen, das schon noch das Symbolische verstehen. Sie kommen den Pfingsten zusammen, um sich daran erinnern, dass Mose die Gesetzestafeln hat bekommen. Sie kommen zusammen, um sich daran erinnern, dass Gott ihnen ein Gesetz gegeben hat. Und an diesem Tag werden Gesetze gebrochen. An diesem Tag werden Gesetze gebrochen. Es passiert etwas, das man nicht mit Worten beschreiben kann. Es passiert etwas, das man nicht in einem Gesetz erfassen kann. Es sprengt Grenzen. Schon nur, dass es von diesen Sprachen gehört, seht doch, da kommt etwas oben ab und es geht auf jeden. Sie beschreiben das wie eine Feuerzunge auf jeden. Oder? So haben wir eine Gesetzesmäßigkeit da drin gesehen, wo man kann sagen, ja klar, oder? Wenn die Luft so warm ist und und sie so elektrisch aufgeladen ist, dann gibt es ein Funken oder was. Es passiert etwas, was sich nicht mit Worten beschreiben lässt. Es passiert etwas, was man nicht erklären kann. Im Gegensatz zu dem, wo der Mose kommt, sie hat Gesetztafeln in der Hand haben. Das sind schwere, steinige Gesetztafeln, gesehen, nicht so weich wie unsere Gützli heute. Das war etwas Massives. Und jetzt kommt etwas, was einfach passiert. Unvorbereitet, was einfach passiert. Wo, ich bin überzeugt, ihr Denken durcheinander bringt. Und wenn man so probiert, den Heiligen Geist rauszunehmen, weiss nicht, wie beschreibst du den Heiligen Geist? Schon mal probiert. Wer macht den Versuch? Schaffst du das in einem Satz? Was hat?
Ja. Kraft, Mut, Hoffnung.
Kraft, Mut, Hoffnung.
Gemäß Paulus wird es
nicht. Kraft, Mut, Hoffnung, ja.
Tröster.
Tröster. Wo ist er?
Also so Wind kommt mir auch mal Sinn, aber ja, es Wind. Ist schon schwierig. Mhm.
Oder einfach Gott unsichtbar, mitten unter uns. Mhm.
Hilft das? Hilft das echt? Und jetzt, wir kommen nämlich einen Punkt näher, oder? Ich lasse das noch ein bisschen offen, also, was wirklich der Punkt ist. Ich möchte euch eine andere Frage stellen. Was wäre anders, wenn der Heilige Geist gestorben wäre, wie Jesus? So nach ein paar Jahren. Der Heilige Geist würde sagen, so, voilà, jetzt habe ich gesagt, wie es geht, ich habe euch erinnert, ich habe euch getröstet, jetzt schaut selber. Was wäre heute anders?
Kein Helfer,
ja.
Als Mensch auf die eigene Geist beschränkt, wenn
überhaupt
etwas
übrig bleibt. Wenn etwas übrig bleibt, auf unseren Geist beschränkt. Widersacher wäre Herrscher.
Ich denke, da könnte Gott nicht in uns sein.
Gott könnte nicht in uns sein. Wir wären am Warten. Lange Zeit am Warten, kann man gut vorstellen. Was würde das für Jesus heissen? Ich kann euch die Antwort geben. Es wäre eine historische Figur. Wir wären irgendwo in der Reihe mit Mohammed, mit Plato, mit Mozart. Wäre einfach einer, wo man könnte sagen, hey, das ist wirklich ein guter Mensch gewesen. Aber es würde nicht weitergehen, das, was er angefangen hat. Es hat einen Bruch gegeben. Und es würde, das Leben von Gott würde nicht weitergehen. Er wäre gestorben. Wäre eine Erinnerung. Bibel könnte man nicht verstehen. Man könnte die Bibel nicht verstehen. Die Bibel wäre zwar ein gutes literarisches Meisterwerk, das ist unumstritten, das ist sogar bei denen so, die nicht an Gott glauben. Sie sagen, wenn man die Bibel literarisch anschaut, ist es wirklich etwas sehr Spezielles, hebt sich raus aus allen Büchern. Es ist wirklich ein Meisterwerk. Aber es ist nicht ein Liebesbrief von Gott an dich, weil es nicht einen Bruch würde geben. Es würde eigentlich, der Geist von Gott würde gar nicht weitersleben. Und wenn ich sage, ich würde die Bibel nicht verstehen, oder? Wenn Jesus sagt, ich gebe euch einen, der euch lehrt, der euch erinnert, das, was ich gesagt habe, der euch hilft zu verstehen, können wir davon ausgehen, wenn der Heilige Geist nicht da ist, könnten wir das nicht. Sonst braucht es ja den gar nicht, sonst können wir das selber machen. Also wir würden es nicht verstehen, was die Bibel uns sagen will. Und ein Teil, der mir auch so bewusst ist worden, eigentlich, das Leiten von Gott, ich weiß nicht, ob euch das so geht. Ihr lest die Bibel und lest die Bibel und plötzlich bleibt ihr in einem Vers hängen und habt das Gefühl, hä, das habe ich noch nie gelesen. So. Hä, wie steht das wirklich so da? Oh, das passt in meine Situation oder passt in deine Gebete oder passt in, das, in die Begegnung, die du hast, dass dir plötzlich ein Vers wie angekommen, ob schon dort nicht das Buch gezeichnet hast und dann nicht dickgelb angemalt hast und dort nicht die Bibel schon 100-mal aufschlagen, sie automatisch dort aufgeht, dass du beim Lesen plötzlich über einen Vers stolperst, wo du sagst, hä? Hoppla, ist das wirklich ein Vers, der schon so lange hier steht? Und die Stelle habe ich doch auch schon gelesen und es ist doch nie noch so entgegengekommen. Und ich glaube, dass auch der Heilige Geist uns eben so die Augen kann richten und ins Herz halten, dass wir plötzlich so einen Vers verstehen, den wir bis jetzt nicht verstanden oder anders verstehen oder können in unser Leben übertragen, das wir bis jetzt nicht haben können. Und das können wir nicht, wenn wir den Heiligen Geist nicht hätten. Wir hätten die Erkenntnis nicht. Wir könnten nicht sehen, was Gott in dieser Welt da hat. Wir könnten die Wunder nicht erkennen. Weil der Heilige Geist uns in das hineinführt. Weil der Heilige Geist der ist, der uns die Erkenntnis nur schenkt. Und wir können sagen, wenn wir das so zusammenfassen, ein Christsein wäre langweilig, es wäre wirklich ohne Power, eintönig und ohne Leidenschaft. Wo ich glaube, das ist das, was der Geist uns innen bewirkt, will bewirken und kann bewirken. Dass wir wirklich die Kraft von diesem Gott in uns innen haben. Wie du hast gesagt, wenn der nicht da wäre, dann wüssten wir zwar, das ist eine tolle Geschichte. Wir wissen nicht, ob ihr auch schon so in Ländern seid, wie wir jetzt vor kurzem dürfen sein, wo andere Glauben leben, auch wenn die Leute sich bemühen, den Glauben zu leben. Man merkt, irgendetwas fehlt, das sie sind immer noch auf der Suche. Sie sind immer noch am Schaffen und hoffen, sie erlangen es dann mal. Und durch den Geist können wir wissen, es ist da, wir haben das Leben und die Sicherheit überhaupt dürfen haben. Und das gibt uns den Power, das kann uns die Leidenschaft erwecken. Und dann können wir auf die andere Seite sagen, ja, das wäre, wenn der Heilige Geist nicht da wäre. Also, und was heisst es denn, wenn der Heilige Geist jetzt da ist? Was hat das wirklich für eine Bedeutung? Und ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, wird euch nachher im Moment auch Zeit geben, für dich zu überlegen, was heisst das für dich, wenn du sagst, ich habe den Geist in mir drin, was ist anders wirklich, als wenn der nicht da wäre? Er drängt sich nicht auf. Es ist nicht einfach so, dass du sagst, okay, ich glaube an den Gott, dass du nachher irgendwo in ein Zimmer eingesperrt wirst und nur du und der Heilige Geist hocken dort drinnen und er hat nur noch den Schlüssel für raus und du kannst nichts mehr machen ohne ihn. Der Heilige Geist drängt sich nicht auf, er drängt sich nie auf. Es ist nicht einer, der dich als Marionette braucht in dieser Welt. Es ist nicht einer, der dir sagt, es gibt links und rechts, wenn der rechts gehst, dann gibt es Hallen, und wenn der links gehst, dann gibt es Streicheinheiten. Der Heilige Geist ist nicht einer, der dich zwingt, etwas zu machen. Nie. Und so eine Aussage, die ich darüber gestolpert bin, so nicht zu sagen, wir haben den Heiligen Geist, aber eigentlich hat er uns. Eigentlich hat er uns und nicht wir ihn. Klar ist er in uns drin, aber wenn wir uns ihm ausliefern, wenn wir uns ihm hergeben, dann hat eben er uns. Er hebt uns. Und nicht wir haben ihn. Er hebt uns. Und er ist der überhaupt meine persönliche Beziehung zu dem Gott ermöglicht. Die neue Beziehung zu dem Gott, der nur durch den Geist haben kann. Ich kann nicht zu dem Gott kommen, weil nicht der Geist mich gezogen hat. Ich kann nicht zu dem Gott kommen, weil nicht der Geist mir eigentlich die Tür auftut zu ihm. Ich kann nicht zu dem Gott eine Beziehung haben. Ich kann ihn zwar kennen, indem wir die Bibel lesen. Es leben viele so Leute, die sagen, ja, ich lese die Bibel auch und ich kenne die auch und wenn es mir schlecht geht, bete ich auch. Aber es ist wie, ich bete zu dem dort hin. Es ist nicht eine Beziehung da, wo ich kann sagen, hey, mein Vater. Und es ist nicht eine Beziehung da, wo ich sage, und jetzt höre ich auf dich. Und jetzt will ich von dir etwas hören. Und jetzt will ich von dir etwas sehen in meinem Leben. Sondern es ist mehr wie ein Schwimmring, wo man aufblasen, wenn man ihn braucht. Und wenn man ihn nicht braucht, lässt man die Luft aus und dann ist er da. Und der Heilige Geist hilft uns eben, dass es ein Leben gibt. Dass wir ein Leben können haben und dass wir ein Leben können nur in einer Beziehung haben. Und da zeigt er uns, wie es geht. Er bestätigt meine neue Identität. Er ist der Geist von Gott zeugt, dass ich das Kind von Gott bin. Wenn ich das vergesse, dann muss ich wieder Lehre auf ihn hören. Wenn ich Zweifel habe, ob jetzt das wirklich so ist, mit dem all dem Blunder, den ich in meinem Leben inne habe und immer wieder habe, wenn ich Zweifel habe, ja, Gott, hast du mich noch gern? Bist du noch da? Ich sehe dich nicht, du spürst dich nicht. Dann muss ich lernen, wieder auf die Stimme vom Geist in mir zu hören, der sagt, der Geist Gott, das gibt Zeugnis davon, dass ich ein Kind von Gott bin. Und das kann man nie mehr wegnehmen. Er ist der, der die neue Identität bestätigt. Und das kann nur, weil der Geist von Gott in uns innen lebt. Das kennt keine andere Religion. Dass Gott sagt, ich gebe mein Herz, ich gebe mein Leben, gebe in dich hinein. Es ist nicht irgendwo in einem Tempel, wo du dich erkaufen oder kannst erschaffen oder erleiden, sondern ich schenke es dir in dein Herz hinein. Und liebe Leute, das ist das, was den Pfingsten passiert. Das ist genau das, was den Pfingsten passiert. Wo man nachher lesen, oder Petrus ist aufgestanden und hat angefangen zu predigen. Es ist genau die Pfingsten. Und so die Frage für dich, was bedeutet der Geist wirklich in deinem Leben? Probier das mit deinen Worten wie festzumachen. Was bedeutet der Geist in deinem Leben? Seht ihr, der Heilige Geist ist ausgegossen worden, hat Gott einen neuen Geschichtsabschnitt angefangen. Es ist nicht einfach weitergegangen wie vorher, sondern es hat grundlegende Sachen verändert. Und wenn wir schauen, was denen dann passiert ist, so, und sagen, das ist das, was heute passieren soll, wenn wir in dieser Zeitepoche leben, wenn wir in die Zeit hineinkommen, wo wir mit dem Geist leben. Ich lade euch ein, heute Nachmittag, morgen ist ja noch ein Freitag, den Rest von der Apostelgeschichte 2 auch mal noch zu lesen und so aus dem Blick heraus zu lesen, was hat das für mich für eine Bedeutung? Was ist wirklich anders geworden an dieser Pfingsten? Und die Anregungen, die ich euch jetzt gebe, wie mit diesem Text noch einmal wirklich zu bewegen. Wir lesen, dass nachdem das Durcheinander war, dass der Petrus ist aufgestanden. Wer das ist, wenn nicht der Petrus, oder? Und das ist schon für mich, jetzt trat Petrus zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge, so geht der Text weiter. Noch ein ist so ein Zeichen, das Ja, das Gott zu dem Petrus hat. Blättergeschichte ein bisschen zurück, würdet ihr auf so einen setzen, der in den entscheidenden Momenten sagt, Jesus, kenne ich doch nicht, oder? Ob schon er vorgewarnt ist worden. Wo würdest du auf so einen setzen, der im entscheidenden Moment, wenn du ihn brauchst, was ums Leben geht, was wirklich um Leben und Tod geht, würdest du auf so einen setzen, der dann dreimal hintereinander einfach Faden geradeaus läuft und sagt, den Typ habe ich noch nie gesehen. Oder? Keine Ahnung, wer das ist. Würdest du auf so einen setzen? Und weil Jesus auf den gesetzt hat, auf so einen Versager, weil Jesus auf so einen, der ein bisschen impulsiv ist, ein bisschen explosiv ist, weil Jesus auf so einen setzt, ist er hier bereit. In dem Moment, wo es darum geht, aufzustehen, steht nicht allein auf, die anderen stehen mit ihm auf, okay. Aber der Petrus steht auf und ergreift das Wort und sagt, liebe Leute, und wissen, denken ihr, dass der Petrus ein Hochgestudierter ist? Nein, Petrus ist Fischer. Vergessen das nicht. Petrus ist Fischer und er steht auf wie ein Priester, der Geschichte kennt, der Geschichte studiert hat. Und er führt ihnen noch einmal vor Augen, was passiert und sagt, wieso wird ihr so erschreckt? Das ist ja schon lange gestanden. Denkt ihr, das hat der Petrus schon vorher gewusst? Denkt ihr, dass der Petrus schon vorher immer nicht gewusst, die Geschichte kommt, voilà, jetzt sind wir Schritt da, und kommt dann das, und dann geht Jesus, und dann kommt er da hin und so. Das war dem vorher nicht bewusst gewesen. Und in dem Moment Geist gewirkt, in dem Moment gehen die Augen, gehen ihm die Augen auf, und er sagt, jetzt verstehe ich die Verse, die da waren. Jetzt verstehe ich da, wenn die Geschichten, und er erzählt die Geschichten alles, was er sagt, was siehst, und er sagt, das wird kommen, sagt, das ist schon immer gestanden, dass die Welt so wird weitergehen. Es ist schon immer gestanden, dass in dieser Welt da wird schwierige Zeiten geben. Wir haben das nicht verstanden bis jetzt. Jetzt können wir es verstehen. Nicht, weil Jesus uns das erklärt, sondern weil der Geist das in uns innen offenbart. Jetzt können wir plötzlich die Geschichte verstehen. Neue Epochen. Wir können die Geschichte verstehen, die Gott geschrieben hat. Können wir sonst nicht verstehen. Das wäre eine spannende Geschichte. Aber verstehen heisst, wir können uns in die Geschichte hineinversetzen. Und wir können das wirklich aufnehmen in uns innen und sagen, warum hat das müssen passieren? Und wir können verstehen, dass in diesem Moment etwas ganz Neues passiert. Dass der Petrus aufstehen kann und ihnen das Wort erklären kann. Und wenn das der Petrus kann, dann kannst du es auch. Wenn das der Petrus kann, kannst du das auch. Weil es nicht ein studierter Gelehrter ist. Der Petrus ist Fischer. Ich weiß nicht mehr, ob er das lesen oder schreiben konnte. Keine Ahnung. Weil das haben die Handwerker nicht gelernt. Aber Petrus steht auf, weil er die Erkenntnis hat von diesem Geist und erklärt das Wort. Er sagt, es ist ja schon immer gestanden, dass Wunder werden passieren. Im Himmel und auf Erden. Und er legt ihnen das Wort aus. Und was passiert? Was passiert, nachdem Petrus seine Predigt hatte? Das ist gerade dann. Sie fragen, und jetzt, oder? Also sie fangen etwas von dem an zu verstehen, was der Petrus dort predigt. Und sie kommen in eine Frage hinein. Und die Frage ist eben auch bezeichnet. Sie fragen nicht, warum und wieso. Sie sagen nicht, ja, das ist jetzt ein bisschen komisch, was du hier erzählst. Kannst du das noch ein bisschen besser erklären, weil das passt nicht in unser Denken hinein. Sie haben nicht wissenschaftliche Fragen aufgrund von dem. Sie haben nicht irgendwelche religiösen Fragen. Und das kann ja nicht sein, mit diesen Juden und Nicht-Juden. Ich weiß nicht, was du für Fragen hättest, wenn du dort wärst. Aber sie haben eine Frage. Was können wir tun? Das heisst, sie lassen sich bewegen von dem, was der Petrus erzählt. Sie lassen sich in eine Bewegung setzen, in eine Beziehung setzen mit dem, was sie hören. Und darum ist auch, und jetzt, was können wir tun? Was ist meins? Und sie fragen nicht, Petrus, kannst du das nicht noch einmal erklären? Es geht nicht um die Geschichte von irgendwo, sondern es geht um die persönliche Geschichte. Neue Epochen, Pfingst, es geht um dich. Es geht um dich, ganz persönlich. Um deine Fragestellung. Was ist deine Frage? Wo bleibst du stehen mit deinen Fragen? Bleibst du stehen und sagst, ja, ich verstehe das noch nicht so ganz, kann man das noch einmal erklären, wie das war? Stimmt jetzt das mit dieser Schöpfung? Ist jetzt das 5, 6, 7 Tage? Ist jetzt das genau so gewesen? Stimmt die Reihenfolge? Stimmt jetzt das wirklich, dass Maria vom Heiligen Geist ist schwanger wurde? Wie ist das gegangen? Das würde ich gerne wissen. Oder so, kannst du mir das irgendwie beweisen? Tust du dich mit solchen Fragen auseinandersetzen? Oder sagst du, was hat das mit mir zu tun? Das kann ich tun. Also berühren von diesem Wort. Lass in Bewegung setzen, weil es eben eine Beziehungsfrage ist. Eine Beziehungsfrage, die dieser Pfingsten eine ganz neue Dimension überkommt. Es ist nicht mehr einer da, der jetzt vorausläuft, wo du kannst hinten nachlaufen und kannst sagen, hey, nicht so schnell, wo du kannst sagen, hey, du siehst so oder so aus, ich will dich spüren, sondern es ist in dir drinnen. Du bist der, der vorausgeht. Es gibt nicht mehr einen Abraham, der Geschichte schreibt. Es gibt nicht mehr einen Gideon, wo du kannst Geschichte lesen von ihm und dir kannst Freude an dieser Geschichte. Das ist wie durch. Es geht um etwas viel, viel mehr. Du bist die und du bist der, der Geschichte schreibt heute. Du bist die und du bist der, der wie ein Gideon heute leben kann und sagen, hey, brauche ich 50'000 Soldaten? Und sagt, nein, 200 Länder. Du bist ja auch in Elia auf dem Berg oben kannst stehen und kannst sagen, hey, schau, wenn das, was du glaubst, so, dann will ich mal sehen, wie dein Gott deine Feuer anzündet. Oder schlag mal dein Kalb und leg es drauf und dann siehst du es. Und was macht der Elia? Ich mache noch einen Graben drum und schieße noch 12 Kessel Wasser und jetzt Gott ist es dies. Zünd du das Feuer an. Wir können nicht mehr warten, dass er Elia kommt und das macht in unserer Mitte. Wir können staunen und können klatschen und sagen, oh, der Elia, toller Kerl, ich hänge ein Bild auf, du hast mir noch einen Unterschrift und nimmst mich auf dein Facebook. Es geht um dich. Und für mich ist das der Punkt, wo dieser Pfingsten, dieser sogenannten Pfingsten, wo alles andere umstößt, wo plötzlich die neue Dimension kommt. Der Heilige Geist wird auf alle Leute verteilt, auf alle. Auf alle, die dort sind. Und die wollen, dürfen es nehmen. Und jeder von denen, und das sagt der Peter so, Kinder werden wie sagen, Kinder werden Prophetien haben. Es geht nicht mehr um die Hochgelehrten, Studierten, es geht nicht mehr um die einzelnen Personen, die irgendwo auf einem Podest oben stehen, wo wir sagen, hey, wie ein Mose, du, wenn wir so einen Mose hätten, dann wüssten wir noch, was durchgeht. Es geht nicht mehr um den, der irgendwo vorsteht, es geht um dich. Das ist die Geschichte von der Pfingsten. Und Petrus sagt, es geht um dich. Er sagt, kehr um. Lass dich taufen auf den Namen von Jesus Christus. Also mach das vor allen Leuten ein Zeichen, dass du zu dem Gott gehören willst. Lass dich taufen, dass du wirklich den alten Menschen wirklich kannst ablegen und aus dem neuen Menschen kannst aufstehen. Und dann wird Gott dir die Sünden vergeben. Und du wirst die Gabe vom Heiligen Geist bekommen. Und das gilt für alle Nachkommen, darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, bis in die Schweiz, bis auf Gerolfingen, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Und Gott sagt nicht, ja, ich hätte jetzt gern irgendwo die Blonden oder die Braunen oder hat gern Bergbauern oder was auch immer. Gottes Angebot für alle. Sagt der, der anklopft, den tue ich auf. Und wenn wir so die Pfingsten verstehen, wenn wir so wirklich die Geschichte aus der Apostelgeschichte verstehen, dass es eben nicht darum geht, eigentlich, ja, wieso hudelt es bei uns nicht drüben? Es wäre ja schön, oder? Also es wär schon noch eindrücklich. Und wieso sehen wir das nicht, dass auf jedem von uns ein Feuer brennt? Weil es eben nicht mehr darum geht, auf irgendeine grosse Insel, sondern es geht um Persönlichkeit, es geht um dein Leben. Und Pfingsten ist ein Aufruf, dass du dein persönliches Leben in die Hand nimmst und dass du anfängst zu glauben, dass der Gott, der dich berührt, dass der Gott, der sein Geist in dich hineinpflanzt, dass er dir die Möglichkeit gibt, die alles andere übersteigt. Wo du nicht mehr die Geschichte gebunden bist, wo du nicht an die Natürlichkeit gebunden bist, sondern der Geist Übernatürliches kann wirken. Dass der Geist dich kann bewegen kann, dich und nicht irgendwelche andere, sondern zuerst dich. Und dass wir das verstehen, dass das eine neue Epoche ist für mein Leben. Es geht nicht um neues Wissen. Es geht nicht darum, noch besser können zu verstehen, noch mehr Texte können zu verstehen. Mark Twain hat mal gesagt, es sind nicht die Texte, die ich nicht verstehe, die mich schwierig denken. Es sind die, die ich verstehe. Es sind die, die mich schwierig denken. Und wenn du das verstehst, was die Pfingsten für eine Auswirkung hat, dann hoffe ich, dass du in Schwierigkeiten kommst mit dem. Dass Gott mit dir die Geschichte schreibt. Dass Gott dir sagt, du bist mein geliebter Kind und mir gehört alles und was mir gehört, gehört auch dir. Und dass du nicht mehr gebunden bist in die alte Geschichte, die du siehst, sondern dass er mit dir eine neue Geschichte schreibt. In deiner Sprache. Das wäre ja auch so eine Symbolik drin, zu verstehen. Gott redet zu dir so, dass es du verstehst. Ist gleich, woher du kommst. Ist gleich, was für einen weiten Weg du hinter dir hast. Er redet zu dir in deiner Sprache. So persönlich. Bist du bereit, die Frage zu stellen? Was soll ich tun jetzt? Und nicht in eine Geschäftigkeit hineinzukommen. Nicht das Gefühl, du musst weisend was machen, sondern die Antwort von Petrus ist ja, einfach, simpel, kehr einfach um, wenn du auf dem Holzweg bist. Wenn du von Gott wegläufst, kehr einfach um und komm zu dem Gott, der sagt, es geht jetzt um uns zwei und ich habe ein Ja zu dir. Also du musst nicht zuerst werden, ich habe ein Ja zu dir. Und das Zeichen, das Petrus sagt, kehr um, lass dich taufen. Dass du wirklich deine alten Sachen wirklich ablegen kannst, weil der neue Mensch kannst reinkommen. So. In dieser tiefen Symbolik, die für sie glaube ich, noch viel klarer war als für uns, können wir verstehen, was heisst, dass der alte Mensch ablegt und als neuer Mensch aufzustehen. Und ich lasse dich mit dieser Frage eigentlich stehen jetzt, was heisst das für dein Leben? Und du verstehst, wenn du dich bewegen von diesem Geist, bringst du als neuen Start in ein neues Leben rein. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht das 75. Mal, spielt keine Rolle. Aber dich lässt rufen, sonst gibt es eine Geschichte, die Gott mit dir schreiben will. Das ist die Geschichte der Pfingsten. Von euch gibt so einen Eindruck, so ein Bild hat bekommen, das er jetzt gerne mitgeben hat, ob das frisch ist oder etwas, das er erlebt hat, das er gerne mitteilen würde, gerne die Gelegenheit geben. Dann hat Daniel bitte, ob er nicht den Schluss macht. Ja.
Das machen
wir noch
so,
das
sage ich
gar nicht. Gehst du sonst noch jemand, der gerade etwas geben will, was dann Mietvertrag für ein neues Haus unterzeichnet. Jetzt hat die Frau mir angeboten,
Gefühl, sie wollen die Liebe nicht, oder sie haben ein ungutes Gefühl, auch so vor der Gründung wegen der Finanzen, sie das Gefühl haben, wir vermögen das Haus nicht. Und unser Auto haben wir schon gekündigt. Und dann hat sie mir gedacht, sehr schön, wir sind immer enger geworden, jetzt brauchen wir Hilfe. Und dann bin ich am Freitag nach Hause gegangen, von der Rettungskrise. Ich habe noch nichts gesagt, dass ich so den Eindruck hatte. Ja, wenn das in der Not ist, was ist denn sonst eine Not? Und nachher ist gestern ein SMS von der Tonja, so gegen Abend, wo ich vor der Nacht parat mache, ob ich auch komme auf Weiss, es ist Pfingst-Happening, dort beim Connect. Dann habe ich eigentlich das gar nicht geplant, habe überlegt, ja, soll ich Vanessa fragen, zu Vanessa rauf. Sie möchte gehen von Basileia aus, sie war etwas müde und hat gesagt, ja, lieber nicht. Und dann bin ich angekommen und hat dann mir gesagt, ich habe das Telefon bekommen, wir müssen unbedingt beten für jemanden, den wir kennen, der ins Spital muss und muss notoperiert werden, weil mit den Organen etwas nicht gut ist. Und dann habe ich dann so und dann gesagt, ja, ich gehe jetzt auf den Gottesdienst und suche mir dort jemanden, der mir hilft beten. Ich kann nicht warten bis morgen, bis hierher, bis ich jemanden von euch habe, für das Beten und jetzt dorthin. Und Vanessa hat gerade meinen Job übernommen, hat die Nacht gemacht und hat unsere Fleischplatte vorbereitet. Und dann bin ich dorthin gegangen, was ich dort erlebt habe, ist unglaublich. Also, es sind zwei, also ein Ehepaar, die predigt haben aus dem Wallis, die erzählt haben, so ein bisschen ihre Geschichte. Also, vom Gottesdienst war das Thema gewesen, so wie im Himmel, so auf Erden, das, was wir vorhin gebeten haben. Und dann haben sie erzählt, wie sie zu dem sich kommen, dass sie die Predigen eigentlich ihre Geschichte erzählt, dass sie zuerst auf der Straße waren und haben, so wie hauskreismässig haben sie die Idee gehabt, Tee verteilen, Kaffee verteilen und so ins Gespräch mit den Leuten über Gott zu reden. Und dann haben sie einfach irgendwie den Hunger mehr und mehr gespürt, noch mehr zu machen. Und sind dann so geführt worden und haben eine Bibelschule gemacht nachher. Amerika, also zuerst auf Neuseeland und dann auf Amerika, die ganze Familie, sie haben vier Töchter, die haben sie auch mitgenommen und wirklich planlos, sie hatten kein Geld, nichts, also nicht Reserven und echt die Geschichten, die sie erzählt haben, wo sie alle da unterwegs erlebt haben, das war so eindrücklich gewesen. Also das ist über Heilige gegangen, wo sie gesehen haben, wie Blinde wieder sehend werden und also wirklich krasse Geschichten, wo ich das Gefühl habe, das musst du einfach sehen, glaubst du. So eindrücklich war. Und was sie dort gelernt haben, hat sie erzählt, noch mehr, wie einfach wirklich sie dort in dieser Schule auch die, schon den kleinen Kindern lernen, Gott will, dass hier auf Erden ziemlich ist. Er will, dass hier das sichtbar wird, nicht nur im Himmel, nicht erst dann, wenn wir dann gestorben sind. Und sie beten, also sie lernen schon die Kinder wirklich dort beten, herzugehen zu den Leuten, und das haben sie gestern auch so praktiziert. Die kleinste Tochter ist etwa so wie das eine, hat einen Eindruck bekommen. Aber gesagt, sie hat das Gefühl gehabt, ob ich hier im Raum hat, im rechten Knäuschmerz. Es ist eine Frau auf die Bühne gegangen und gesagt, sie hat seit Monaten tun ihr das Knie weh, sie wissen nicht, was sie machen soll. Und da ist sie auch ratlos, hat das kleine Mädchen für die Frau gebeten. Und nicht viel, also zwei, drei Worte, Jesu Namen, sprechen mit Heilung aus. Und die Frau ist umgelaufen und gesagt, tut mir nicht mehr weh. Und sie hat lauter solche Zeugnisse erzählt, unglaubliche Sachen. Also, was mich auch so ein bisschen beeindruckt hat, sie hat gerade schon das, was ich in meiner Predigt erzählt habe, vom Wort aussprechen, das Macht hat. Sie hat praktiziert und hat gelernt, wirklich, das im Alltag so umzusetzen, immer nur die positiven Sachen zu sagen. Also schon im Kleinen, einfach Leben aussprechen und sie hat gesagt, einfach alle Logine im Leben wie zu erkennen und dann die Wahrheit darüber auszusprechen. Und das können wir so erkennen, also überall in unserem Leben, wo wir etwas entdecken, wo nicht Hoffnung, Zuversicht und Liebe ist, ist eine Logik. Und alles andere ist eine Logik. Und so ein praktisches Beispiel hat sie gesagt, sie hat früher immer hat sich genervt, der Kind gestürmt hat und sie hat in die Stube gesagt, jetzt stürmt er immer, das nervt mich so, hört auf stürmen. Und schon das jetzt stürmt er immer, ist falsch. Und dann spricht sie ja das schon aus. Und dann hat sie angefangen, schon die Reaktion der Kinder ist total anders, als dass sie sonst mit diesen negativen Worten also, ja, reagiert. Und sie haben viele so Beispiele auch erzählt, auch er, wie sie das praktisch tun, einfach die, das Positive aussprechen. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und als sie fertig waren, also sie haben auch für alles Mögliche gebeten, für alle Anliegen, und sie haben auch gesagt, das prophetische Wort, das haben sie dort aus Amerika sehr gelernt, wo schon die kleinen Kinder eben lernen, wenn sie Eindrücke haben, wenn sie lernen, auf die Leute zuzukommen und sagen, ich habe jetzt über dein Leben den Eindruck, und es steht, es steht in der Bibelstelle, ich sage nicht mehr, im Neuen Testament steht, wenn auch prophetische Worte über dein Leben ausgesprochen werden, dann bist du selber verantwortlich, für dich zu prüfen. Das bedeutet nicht, wenn, so wie im Alten Testament, wo die Propheten sich kommen und gesagt haben, in deinem Leben passiert das und das, ist es einfach so gewesen, dass ich nicht mehr daran zu rütteln kann. Aber es ist einfach wirklich, haben sie immer ermutigt, wenn man so Eindrücke hat, das kann Leben verändern, wo Gott ins Leben redet von jemandem. Und das habe ich selber erlebt. Vor 2 Monaten hatte ich die Gelegenheit gehabt für ein Gespräch mit einem Mann, den ich schon lange auf dem Herzen hatte. Und es war so ein gutes Gespräch gewesen. Und Gott sei Dank habe ich das Gespräch geführt. Und das hat das Leben verändert. Das haben wir alle bestätigt. Es war die Person, die gestorben ist. Und wenn ich das Gespräch nicht geführt habe, als das ausgelöst hat, wäre nicht passiert. Darum werde ich also euch auch ermutigen, wenn ihr etwas aufs Herz bekommt, für unsere Gemeinde, für jemanden, den ihr kennt, es wirklich auch auszuführen. Und dann war es so speziell gewesen. Ich bin nach der Predigt, Tom und Tanja, sie waren auch dort, habe ich auf sie gewartet, für ihnen ein Adieu zu sagen. Dann bin ich so nicht hergepackt. Und dann kommt plötzlich so ein Mann auf mich zu. Ganz nahe, ich bin verklüpft, ich dachte, was will der von mir? Und er sagt also, wer bist du? Ich sage, ich bin Daniela, darf ich dir sagen? Ich sage, ja. Ich sage, darf ich dir jetzt etwas erzählen? Wir sind 20 Jahre am Betten. Und ich sage, was denkst du, wie alt bin ich? Ich sage, ja, ich bin schwer, ich habe es nicht gut im Schätzen, etwa 38. Ich sehe jung aus, ich bin 42. Nein, der Unterschied ist nicht so groß, aber das sind mir schon als Kompliment aufgenommen. Weißt, vor 20 Jahren ist mir ein schlimmer Unfall passiert, hat er gesagt. Ein Autounfall, ein Beifahrerauto, sie sind fast gestorben. Sie die ganze linke Seite sind gelähmt gewesen und eigentlich schon gestorben gewesen. Und sie haben für ihn angebeten. Er hat keine Hoffnung, er sei im Leben, sie hat keine Hoffnung gehabt. Und sein Vater, als er 5-jährig war, ist gestorben im Autounfall. Und er hat selber nicht Kraft gehabt, für das Bett in dieser Situation. Andere Leute für ihn betet und er ist nicht gestorben, es geht ihm schon besser. Man hat ihn gar nicht mehr angesehen. Das, ja, wenn man ihn etwas genauer hat angeschaut und hat auch ein bisschen langsam geredet, hat er gesagt, es sei noch nicht ganz gut, aber er geht nicht auf. Er tut mich weiter beten. Dann habe ich gefragt, hat heute jemand schon betet für dich? Und dann hat er gesagt, ja, vorher nicht dort, aber darfst du gleich kommen. Er nahm jedes Gebet an und er gibt ihm nicht auf. Und dann habe ich gesagt, oh, ich muss gehen, sie warten schon auf mich. Ja. Ich bin nachher gerade vor diesen 2 Leuten, die dort die Predigt hatten, gestanden. Ich habe nicht vorgehabt, zu denen zu gehen. Aber weil der Mann mich dort aufgehalten hat, bin ich vor denen gestanden. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt kann ich denen mal Merci sagen für das, was ich heute gelernt habe dort, oder was ich mich mitnehmen kann. Und dann sagen sie zu mir, können wir jetzt auf Gott hören und hören, ob er für dich heute auch etwas zu reden hat. Und ich sage, ja, komm. Und dann haben sie die Augen zu da, wo sie dich gehört. Und dann hat die Frau gesagt, sie haben einen Blumenstrauß gesehen, mit wunderschönen Blumen, aber die sind so, haben den Kopf gehangen und sind so verwelkt gewesen. Und dann ist Jesus gekommen und hat Wasser reingetan. Und Jesus ist das Wasser gewesen, dann sind die Blumen wieder lebendig geworden, sind die wieder aufgeblüht. Und mit den Blumen ist noch etwas Spezielles in meinem Leben. Das ist eine ganz persönliche Zusage von Gott. Und es hat noch eine Situation gegeben in meinem Leben, wo ich sehr verzweifelt war und wo ich keine Hoffnung mehr hatte und wo ich zu Gott gebeten habe. ja keine Hoffnung mehr. Und so eigentlich aus dem Witz raus gesagt, da fängt die Blumen dort eher wieder an zu blühen, als das wieder gut kommt. Weil das war so eine Orchidee, die hat 6 Jahre nicht geblüht. Die habe ich nur noch nicht fortgeschossen, weil sie von meiner Großmutter war. Sie hat ein paar Mal gedacht, das sei ich, schiesse jetzt jemanden fort, aber es nicht durchs Herz gebracht, die fortzuschiessen, weil sie aber für mich gross war. 3 Tage später hat sie angefangen zu sprießen. Und darum hat die Blume etwas Spezielles für mich. Also ist dort in diesem Moment eine ganz persönliche Zusage von Gott für mich gewesen, der mir gesagt hat, er wird dafür schauen, dass es wieder gut kommt. Und der Mann hat ein Bild von einem Adler, der über das Zeug fliegt, und ich komme drauf. Und Gott tut mir Sicht von ihm über die Situation zeigen. Und sie haben noch nicht gewusst, sie haben noch nichts erzählt. Ja, sie haben überhaupt nichts von meiner Situation gewusst. Und dann habe ich ihm noch gesagt, ja, für das bete jetzt schon seit Tagen, dass ich meine Situation aus Gottes Augen kann sehen. Und dann haben sie mich gefragt, ich soll erzählen, was ich für ein Anliegen, ob sie noch für mich beten, wenn ich das erzählt. Und dann schaut die zwei einander so an und lachen. Das soll das im ersten Augenblick. Dann haben sie gesagt, ja, wir haben hier auf unserer Liste, also wir hier vortragen, wir sind nicht fertig geworden. Die Zeit ist schon durch gewesen. Es ist noch eine Geschichte, die sie unbedingt eigentlich hätten erzählen wollen. Aber jetzt wissen sie, die Geschichte ist für mich persönlich. Und dann haben sie aber erzählt und gesagt, also ich habe dann die Geschichte von diesem Haus erzählt und das Wasser, wie sie ist. Und sie sind eben nach dem Amerika-Aufenthalt zurückgekommen. Sie haben von Freunden eine Wohnung bekommen, eine 4-Zimmer-Wohnung, eine ganz kleine, wo sie vorübergehend drinnen sein konnten. Und sie haben gewusst, bis dann müssen sie draußen sein aus dieser Wohnung. Und sie haben nichts Angst gefunden. Sie haben auch ihre finanziellen Möglichkeiten begrenzt. Und der Job, den er vorher hatte, hat er nicht mehr zurückgehen können, weil er Ideen hatte, wieder hierher zu arbeiten. Und sie waren so ein bisschen ratlos. Und sie sind mal so im Bett gelegen. Und die jüngste Tochter hatte den Eindruck gehabt, wie Gott ihnen würde sagen, ihr müsst nicht einmal suchen. Nicht aktiv suchen nach einem Haus oder nach einem Jahr, nach irgendetwas. Gott wird etwas bringen. Und er hat schon gesagt, er sei gar nicht mehr ruhig gewesen. Die Frau eigentlich, ja, mal, Gott sagt. Am Mittwoch, bevor der Freitag kam, haben sie immer noch nichts gehabt. Und die Tochter hat nochmal gesagt, aber Gott hat ja gesagt, wir müssen nichts suchen, es kommt. Einen Tag vorher ist eine Frau auf sie gesucht und gesagt, ich habe ein Haus für euch. Dann haben sie einfach mal gefragt, ja, wie viel kostet das? Niemand sie können sagen, sie das können wir nicht zahlen, wir haben kein Geld. Und dann hat die Frau gefragt, wie viel könnt ihr zahlen? Und dann hat sie einen Preis gesagt, wo sie einfach irgendetwas haben müssen sagen. Und er hatte noch nicht einmal einen Job gehabt, er hat noch nicht eine Prognose sagen, wie viel sie dann können zahlen können. Und dann hat sie gesagt, alles ist gut, könnt ihr das Haus haben für diesen Preis. Sie immer von dem Moment, also sie nahm am nächsten Tag zurück, von dem Moment an hat er einen Job, wo sie alles x Türchen aufgegangen, sie hat nie Geld genommen gehabt, also wirklich ganz krass. Und dann hat sie mir gesagt, die Frau, sie gibt mir ihre Telefonnummer und soll ihnen anrufen, wenn unser Haus gekommen ist. Und sie hat das unbedingt wissen. Und ich bin auch gestanden. Ja. Manchmal, was sie noch gesagt hat, was sie erlebt hat, in den grössten Notsituationen, also je grösser die Not ist, je grösser der Ausweg, ja, sie nicht gesehen haben, dass es dort mehr hat, wie sie Gott gespürt und erlebt. Und ja, das hat mich sehr berührt. Und dass ich dort hergegangen bin, ich bin gar nicht für mich dort hergegangen, ich bin für die Person gebeten, die eigentlich, wir haben ja auch noch für die gebeten, für die Person. Und die Kinder, sie haben den Auftrag von alle um 30, sollen jetzt sich eine Person raussuchen, für die Person beten. Und dann sind zwei Menschen zu mir gekommen. Und besser ist seine Tochter und noch ein anderes Mädchen. Sie sind zu mir gekommen und haben gefragt, für was für ein Anliegen. Und ich habe das erzählt, und haben wir gebetet. Ich bin heimgegangen und habe mir dann gesagt, es sieht schon gar nicht so schlimm aus. Die wird heute Morgen 9 ist sie operiert worden. Die Darum wird er es ihnen geben. Das ist die Hoffnung für alle. Und im Neuen Genfer Übersetzung, das ist mir wichtig, das ist, steht etwas anders. Und noch etwas sage ich euch: Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Und wir haben ja auch schon in den letzten paar Predigten gehört von Polen, wie das wichtig ist oder wie das Gott wichtig ist, dass wir eins werden. Und jetzt habe ich gedacht, ich möchte euch bitten, oder ich werde euch fragen, wer das mit mir eins wird und mit mir übereinstimmt und mit mir daran glaubt, dass wir es auswerten bekommen, dass wir zur rechten Zeit das auswerten. In dieser Situation brauche ich einfach jemanden, der mit mir übereinstimmt und mit mir hilft. Ich glaube daran, nach gestern Abend, neun ist mehr, dass wirklich nichts unmöglich ist. Und suche jetzt jemanden, der mir hilft, glaube ich. Und mit mir übereinstimmt.
Also, du hast am Freitag erzählt, ich war aber später in der Sitzung noch gewesen, und ich habe schon gelernt, habe ich es gesagt.
Dir festen Grund unter den Füßen, dass ich feststehen kann in dir, in deiner Wahrheit, und dass ich dir keine Schwimmweste braucht, um sich selbst zu retten, sondern dass du ein Fels bist, in einem Grund, in einer Hoffnung. Wenn wir dir beten und wirklich vertrauen, dass du ja, durch den Geist wirklich wirkst, dass du dich fühlst und leidest, und das ist schon voraus jetzt bestätigt, und wir werden nicht zweifeln dran, wir werden einfach vertrauen, dass du Schritt für Schritt weitergehst mit dem Traum, dass du einen ja, guten Plan gehabt hast. Und wenn wir es jetzt noch nicht sehen, dann ja, bist du da. Ja, ich bin auf dich vertrauen. Amen.
Jesus, entscheide mich auch einfach, ja, das zu glauben, dass du wirst eingreifen bei Maurers. Jesus, dass wir nicht nur vom Hören sagen, von dem Gericht erzählen, sondern dass unsere Augen dich sehen, auch in der Gemeinde. Dass wir auch dürfen Zeugen von deinem Wirken, dass wir das eins zu eins erleben können. Und so entscheide ich mich, zu glauben, dass du eine wunderbare Lösung hast für, das, für die Wohnsituation von Maurers. Ich danke dir, dass du zu Daniela, Daniela geredet hast, dass du ihr Mut gegeben hast, dass, dass sie auch das mit uns geteilt hat und dass sie uns da mit reinnehmen will. Und ja, Jesus, mir ist es ein Anliegen, dass wir wirklich mehr und mehr zusammenstehen können hier mit all den Themen, die uns bewegen und vor dir kommen können und wirklich dein Angesicht sehen können. Danke, dass du uns zu dem berufen hast. Danke, dass du mit uns persönlich Geschichte schreiben, so wie wir das gehört haben. Und das ist auch das, was ich heute sehen und ich heute erlebe. Danke, Jesus.
Zeugnis, das du gegeben hast. Danke dir. Freut uns, dass du ermutigt bist worden. Danke, dass du uns ermutigt hast. Wer hat noch was? Dann möchte ich euch sagen, Geschichte geschrieben haben.